herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hedgeworkerinnen und Hedgeworker, ich begrüße Sie ganz herzlich zum 75. Hedgework Talk. Heute werden wir über Hedgefonds reden und mein Gesprächspartner ist Markus Storr, Head of Alternative Investments der Ferry AG. Hallo, Herr Storr.
Ich grüße Sie.
Hallo. Ja, Anlass ist ja eigentlich, dass am Dienstag, dem 24. September, der 13. Ferry Hedgefonds Investment Tag stattfindet. Und wir dachten bei Hedgework, das ist doch eine gute Gelegenheit, mal über Hedgefonds an sich zu sprechen, wo Sie gerade sind, natürlich über Ihre überaus erfolgreiche Veranstaltung. Fangen wir doch einfach mal mit dem Markt an. Wie geht es denn den Hedgefonds weltweit?
Tendenziell sehr, sehr gut, aber wie immer muss man sich das in einer granularen Art und Weise über die einzelnen Strategien anschauen. Die Hedgefondswelt ist immer noch so in 15, 16 Strategien geclustert, die vom unterschiedlichen Kapitalmarktumfeld, sei es jetzt Währungen, Zinsen, Aktien oder auch Derivate in unterschiedlicher Natur profitieren, beziehungsweise unterschiedliche Voraussetzungen haben, um optimal zu traden. Was sich aber zeigt grundsätzlich ist, dass in der Breite, und da sprechen wir hauptsächlich über fundamentale Strategien, die Performances dieses Jahr und auch letztes Jahr extrem stark sind. Der eine oder andere systematisch tradende Manager hat den kleinen oder anderen Stolperstein, aber im Großen und Ganzen, wenn man ein breit diversifiziertes Hedgefondsportfolio hält, ich bin jetzt nur in der Hedgefondswelt, einzelner Strategien, hat man eine sehr gute Performance im letzten Jahr und auch in diesem Jahr. Wenn ich sage sehr gute Performance, ist immer das Element Risiko gewichtet mit dabei. Hedgefonds sind nicht dafür da, um die Lichter auszuschießen, sondern sie sind risikobasiert dafür da, um Portfolien zu stabilisieren. Und das funktioniert gerade so in den letzten 24, 30 Monaten sehr, sehr gut.
Jetzt ist ja mit der Rückkehr der Zinsen wurde ja geunkt, dass insbesondere Liquid Alternatives einen Niedergang erleben werden, weil natürlich alle professionellen Fondsmanager dann auch gerne wieder auf die Zinsen gehen, auf das, was quasi Back to Mean Reverse, wo man jahrelang drauf gewartet hat. Ist das denn zu sehen oder haben sich die Liquid Alternatives mit einem natürlich gänzlich anderen Profil ihren Platz in den professionellen Portfolien, in den institutionellen Portfolien jetzt doch langsam aber sicher erkämpft?
Ich fange mit der letzten Frage an. Ja, also die breite Allokation von professionellen Investoren, sei es institutionelle Natur, große Family Offices, große Privatvermögen, die haben eine alternative Quote, die signifikant höher ist als noch vor 10 Jahren. Ob die jetzt im liquiden Alternative-Bereich ist, soll heißen im regulierten Bereich oder in der Offshore-Welt oder auch im Private-Markets-Bereich, tut erstmal nichts zur Sache, die Quoten sind signifikant höher. Jetzt kommt die sarkastische Antwort zu der Frage, mit dem risikolosen Zins. Was ist der risikolose Zins? Ist meistens Zentralbankgeld. Aber der zentrale Punkt ist, jeder am Markt kann diesen risikolosen Zins vereinnahmen. Es wird ein bisschen akademisch. Das heißt, auch ein Hedgefondsmanager könnte sich ob seiner potenziellen Bequemlichkeit, die die Herren und Damen nicht haben, hinsetzen, das Geld auf ein Cashkonto packen und sagen, die 4,5% kann ich ja vereinnahmen. Jeder Investor, der dem nicht zustimmt, würde sagen, Moment mal, du bekommst 1%, 1,5% Management-Fee, da legst du sicherlich nicht das Geld aufs Cash. Was will ich damit ausdrücken? In den Hedgefondsrenditen implizit, akademisch, ist ja der risikolose Zins drin. Den kann so ein Hedgefondsmanager auch schnell wieder reduzieren in der Performance, indem er schlechte Trades macht. Aber per Startpunkt akademischer Natur ist der risikolose Zins bei jedem Menschen auf dem Globus, der Geld allokiert, akademisch mit drin. Und das ist auch das Kernargument in diesen Situationen, in die wir natürlich kommen, wo der große Institutionelle sagt, ich mache mir jetzt mal ein schönes Bondportfolio, kriege meine 4,5% und kann am Freitag um 1 nach Hause gehen und auf die Golfrange oder vielleicht auf Fahrrad fahren. Dem stellen wir natürlich akademisch diese Aussage entgegen, indem wir sagen, im Hedgefondsportfolio selbst ist implizit das drin. Das ist natürlich ein bisschen kurz gesprungen, aber das ist ein Aufhänger, um zu sagen, nein, man muss die alternative Welt, nein, man muss die Hedgefondswelt nicht verpassen bzw. verlassen, sondern man kann das und man muss es, das ist unsere Grundphilosophie in der Ferry, in einem Multi-Asset-Ansatz dem ganzen Programm einer Multi-Asset-Allokation beistreuen. Und da verbietet sich das einfach kurzfristig rauszugehen. Das Zentrale ist, man muss die richtigen Manager finden.
Jetzt kommen wir mal auf Ihre Veranstaltung. Ich hatte ja eingangs gesagt, 13. Ferry Hedgefonds Investment Tag. Wir haben ja alle erlebt, dass in Deutschland Hedgefonds sowieso als Produktionsstandort nicht gerade die allerersten Reihe sind. Also die Hedgefonds werden schon noch woanders produziert. Aber auch bei der Nachfrage war es ja von Anfang an verhalten gewesen. Jetzt haben wir festgestellt, das Verhalten hat sich geändert. Hedgefonds sind normal in einer Allokation bei professionellen, institutionellen Investoren. Ich denke nicht zuletzt auch aufgrund solcher Veranstaltungen, wie Sie sie gemacht haben. Wenn Sie mal die letzten 12 Veranstaltungen Revue passieren lassen, was sind denn so die großen Veränderungen auf der Nachfrageseite gewesen über diese lange Zeit?
Was man zentral merkt, ist, dass das Know-how der Teilnehmer stark gestiegen ist. Ob das jetzt einzig und allein an dem Leuchtturm unserer Veranstaltung, als wir den aufgesetzt haben, war generelles Zweifeln kollektiver Natur, ob das dann Sinn macht, wer denn dazu hört, kommt da jemand? Es war von Anfang an als ein edukatives Element gesehen und ist es auch weiterhin so. Also die präsentierenden Manager, wo auch die weltgrößten, bekanntesten Hedgefondsmanager präsentieren, ist dafür da, um dem Auditorium einen zusätzlichen intellektuellen Beitrag zu liefern. Die Entscheidungen der Allokation treffen die Damen und Herren dann selbst. Wenn wir dort beratend tätig sind, treffen auch wir sie, aber prinzipiell geht es darum, diesen edukativen Transfermechanismus in dieser Veranstaltung zu haben. Und das ist das, was ich jetzt persönlich über die Jahre immer wieder gemerkt habe, dass das Know-how, das lässt sich an den Fragen ablesen, das lässt sich auch daran ablesen, wer kommt, dass halt auch wirklich die Analysten kommen, die das Know-how tragen und mitnehmen wollen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Anzahl der Teilnehmer hat sehr stark zugenommen. Und dieses Jahr haben wir das, wie wir ja generell sehr, sehr akademisch in der Ferie unterwegs sind und sehr innovativ und cutting edge in der englischen Formulierung, aber auch sehr akademisch neu denken. Und deswegen haben wir dieses Jahr gesagt, wir gehen an die Frankfurt School, verlagern das erste Mal aus Bad Homburg weg, um dieser akademischen Denke, dieser innovativen Denke noch mehr Nachdruck zu verleihen. Und deswegen gehen wir dieses Jahr an die Frankfurt School. Schauen wir mal, wie es dann wirkt.
Sie haben ja nicht nur den Ort geändert, Sie haben ja auch ein bisschen den Programmablauf geändert. Es ist ein bisschen bequemer, jetzt hinzukommen, weil Sie nicht ganz so früh anfangen. Das wird sicherlich vielen gefallen. Auch jetzt gehen Sie doch mal ein bisschen auf die Themen ein. Was wird denn die Gäste, die sich für diese Veranstaltung interessieren und die sich natürlich auch noch bei Ihnen melden können und anmelden können, was bieten Sie denen?
Also wir machen das wie immer, dass wir drei Manager einladen. Einer dieser Manager ist einer der renommiertesten Manager weltweit aus New York. Dann fliegen zwei asiatische Manager mit ein, die etwas kleiner sind. Die Strategiebeiträge sind einmal Makro, soll heißen makroökonomisches auf Basis von volkswirtschaftlichen Daten Trading. Und dann sogenannte Relative Value Trades. Gerade in Asien sind sehr viele Unternehmensstrukturen so eng miteinander verbunden. Das kann man sich bei uns vorstellen wie vor 30 Jahren, in denen Vorzüge und Stammaktien sehr unterschiedlich gehandelt haben, auf unterschiedlichsten Strukturen, sei es oftmals steuerlich anders behandelt etc. Und in dieser Arbitrage-Situation kann man risikoloser, mit wenigem Risiko, Renditebeiträge liefern. Und um auf diesen edukativen Charakter zurückzukommen, wird das in der Form dargelegt, dass die Manager über 35 Minuten, 30 Minuten Präsentation, 5 Minuten Q&A über ihre Strategien sprechen und dann kann das Auditorium entsprechend Fragen stellen, um das noch ein bisschen zu erweitern. Wie immer gibt es auch einen Performance-Chart, aber der ist gewünscht von mir immer am Ende. Das Auditorium ist daran immer auch interessiert, sehr gerne, aber für uns ist es wichtig, dass wir erstmal hören, wer spricht da, warum haben die sich zusammengefunden, welches Team, welche Strategie und warum glauben sie, dass sie konsistent Performance machen können.
Und Sie fangen ja auch mit einem Vortrag an, ich darf mal vorlesen, den Multi-Portfolio-Manager vor eierlegende Wollmilchsau? Fragezeichen. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen kitzeln und Sie fragen, ist es denn die eierlegende Wollmilchsau? Was erwartet die Gäste da bei diesem Vortrag?
Wie immer hat es natürlich einen kleinen ketzerischen, zynischen Ansatz, um dieser Situation, dass wir alle keine Glaskugel haben, Rechnung zu tragen. Wir alle beobachten die Kapitalmärkte. Keiner kann für sich vereinnahmen, dass er weiß, was morgen passiert. Diese Multi-Portfolio-Manager, die über sehr, sehr große Plattformen signifikante Anteile der Hedgefondsindustrie managen, 60, 80, 100 Milliarden an Investorengeldern, die dann nochmal mit zusätzlichen Leverage ausgestattet schnell mal 500, 600 Milliarden sein können, haben über die letzten 10 Jahre nicht nur das Gros der neuen Assets eingesammelt, sondern auch signifikant und auch risikoadjustiert perfekt performt. Um diesen leicht ketzerischen Ansatz jetzt zu hinterfragen, ist das eine One-Way-Street, die nächsten 10 Jahre weitergeht, haben wir diesen Titel gewählt. Denn wenn man sich diese Performance-Zahlen anschaut, risikogewichtet, dann ist pro eingegangenem Risiko in statistischer Regressionsnatur, wenn man sich die Performance-Zahlen anschaut, eine sehr, sehr gute Performance rausgekommen. Also für das eingegangene Risiko eine sehr große Performance. Und daraus ist implizit diese eierlegende Wollmilchsau entstanden, im Sinne von, geht das denn so weiter oder muss man sich auch mal mit anderen Strategien beschäftigen? Dazu werde ich 20 Minuten Zeit haben, das mal ein bisschen in die Luft zu werfen, einzeln runterzuschießen, den einen oder anderen Zynismus mir zu erlauben und dann das Auditorium mit vielen Fragen zurückzulassen.
Das ist sehr schön. Sie haben einen wichtigen Hinweis gerade gegeben, dass in den vergangenen Jahren bei den Hedgefonds so ein bisschen the winner takes it all, die Mentalität zu sehen war. Das heißt, die großen Hedgefonds wurden natürlich bevorzugt bei Allokationen, die kleinen hatten es schwer. Wir haben in den vergangenen Jahren ja auch regelmäßig mehr Hedgefonds-Schließungen gesehen als Neueröffnungen. Da, glaube ich, kann man jetzt mal auch wieder eine Trendwende zumindest initial beobachten.
Ich würde vielleicht nicht von einer Trendwende sprechen, weil historisch über die letzten 20, 25 Jahre hat es das eine oder andere Jahr wie das letzte Jahr gegeben, wo mehr Hedgefonds gegründet wurden als geschlossen wurden. Ich würde es nicht eine Trendwende nennen, aber es ist eine Funktion, meiner Meinung, der Akzeptanz der Hedgefondsindustrie in der Breite, die über die Regulierung, man denkt ja immer nur, dass Liquid Alternatives im regulierten europäischen, amerikanischen Bereich reguliert sind, aber auch normale Offshore-Hedgefonds sind reguliert und nicht zu knapp. Und dieser Prozess führt dazu, dass sich der eine oder andere selbstständig macht. Der große Unterschied zu vor 10 oder 20 Jahren ist, dass das Startvolumen an AUM, an verwalteten Vermögen, signifikant höher sein muss, damit man die Kosten decken kann. Und das fängt nicht nur bei den Kosten an, die regulativ bzw. beim Prospekt aufsetzen, sondern auch die Operating Running Costs. Gerade England hat da auch den einen oder anderen Hedgefonds, wo sehr viel Balance Sheet Money, wie wir sagen, also Working Capital, das heißt das Unternehmen Hedgefonds, was einen Fonds managt, muss mit Geld ausgestattet sein. Trotz alledem ist der Trend zurzeit, dass mehr Hedgefonds entstehen, als geschlossen werden. Normalerweise ist es so, ist die normale Situation in einer sich konsolidierenden Industrie, dass man halt nicht wie vor 20 Jahren 12.000, 13.000 Hedgefonds hat, sondern nur noch 8.500, 9.000. Und zurück zu Ihrer Aussage bezüglich der The Winner Takes It All. Es ist weiterhin so, dass die großen Hedgefonds die großen Assets bekommen. Und das hat zwei Funktionen. Das eine ist, die großen Institutionellen, und das sind alle weltweit, die allokieren. Und das fängt nicht nur bei den großen skandinavischen Staatsfonds an, bei den amerikanischen Endowments, bei den asiatischen Staatsfonds. Die haben mittlerweile Ticket-Sizes, die gehen in die hunderte Millionen. Die können sie keinem einzelnen kleinen Manager geben. Sie brauchen ein großes Size, dass das umgesetzt werden kann. Außer sie haben ein spezielles Programm. Wir haben so eins, wo man kleine, junge Manager begleitet. Aber wenn es die großen Investoren sind, dann brauchen die die großen Fonds. Das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich immer, wenn man beim großen Fonds investiert und es geht schief, dann kann man immer noch sagen, der Nachbar war ja auch drin. Also das war ich ja nicht alleine. Der Nachbar links und der Nachbar rechts, die haben es ja auch gemacht. Also von daher kann ich das ja nicht falsch gemacht haben. Also das ist so ein bisschen Moral Hazard in der Allokation zu den Großen, aber auch eine nachvollziehbare Größenallokation.
Gibt es denn den Hauch einer Chance, dass bei den kleinen Unternehmen auch mal Deutsche dabei sind oder in Deutschland Ansässige? Da warten wir ja jetzt schon seit 20 Jahren drauf.
Ich persönlich glaube, dass das nicht der Fall sein wird. Das hat, und das denkt man vielleicht nicht im ersten Moment, nach meiner Meinung den Hauptgrund, dass das Risikokapital, die Bereitstellung von Risikokapital, man kann das auch vielleicht ein bisschen spiegeln über generelle Venture Capital Risikokapital. Wenn Sie sich mal die Venture Capital Welt in Deutschland anschauen, Pi mal Daumen, 75-80% dieser Assets kommen aus dem Ausland. Das heißt, das Ausland vertraut unseren Start-up-Gründern, welcher Natur auch immer, in technischer, industrieller Natur, das Geld an. Zurück zur Hedgefondsindustrie. Risikokapital. Und nicht, weil Hedgefonds so risikobehaftet sind, die sind im Verhältnis zu einem normalen Aktienportfolio risikoärmer. Aber zu Ihrer Frage, ich glaube, dass das Bereitstellen und das Bewusstsein, Risiken einzugehen, egal wie klein die sind, in Deutschland nicht ganz so ausgeprägt ist. Das lernen wir nicht, das ist nicht unsere DNA, das geben wir unseren, ich schon, auch viele ihren Kindern nicht mit, dass ein Risiko eingehen oder das Wort Risiko per se eine positive Natur hat, denn mit Risiko geht Upside einher. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir in Deutschland in irgendeiner Art und Weise dynamisch Neugründung von Hedgefonds sehen oder überhaupt Auflegen von Hedgefonds. Was nicht heißt, dass das Know-how hier nicht vorhanden ist. In vielen Institutionen, Banken, auch unabhängigen Vermögensverwaltern, da lasse ich jetzt mal die Ferie außen vor, gibt es Know-how-Träger, die sowas managen könnten, wo auch die Plattformen dahinter sind, auch das Working Capital, auch die Technologie und das Trading, ist ja alles vorhanden. Aber der DNA-Charakter des Risikokapitals, der ist, glaube ich, im Land nicht so vorhanden. Sieht man natürlich, ohne jetzt in die Breite zu gehen, aber an unterschiedlichen Facetten der Gesellschaft. Und deswegen glaube ich, ist das ein angelsächsisches, auch ein skandinavisches Game, sicherlich auch ein asiatisches Game und nicht unbedingt ein deutsches, was aber nicht so schlimm ist. Wo die Herren, die das Geld managen, ist letztendlich für unsere Investoren egal. Wir machen das weltweit, müssen wir halt Deutschland ab und zu mal verlassen und wegfliegen.
Das sieht so aus. Ja, dann komme ich langsam aber sicher zum Schluss. Also ich hoffe, dass Sie Unrecht behalten in der Sache, Herr Stare, und wir in 10 Jahren hier nochmal diskutieren und sagen, es war ein wunderbarer Start für die deutschen Hedgefonds. Nein, ich bin da auch Realist, keine Sorge. Nein, wenn wir so ein bisschen in die kurzfristige Glaskugel nochmal schauen, wenn 24 können wir ja schon sagen, wie es wahrscheinlich werden wird, und vielleicht haben Sie auch schon ein Gefühl für 25. Was für Strategien in der Hedgefonds-Welt schauen denn momentan vielversprechend aus?
Also die größte Strategie oder größte Strategiebock in der Hedgefonds-Welt ist ein Aktien-Long-Short, also normale Manager, die Aktien kaufen, von denen sie glauben, dass sie unterbewertet sind, mit welchen Modellen, fundamental, quantitativer Natur, sei es dahingestellt, und Aktien verkaufen, von denen sie glauben, dass sie überbewertet sind. Das ist eine Strategie, die zurzeit sehr, sehr gut performt, also Equity Long Short. Auch alles, was Credit-lastig ist, auch ein bisschen Distressed Credit-lastig, also Bonds, die ein bisschen ob der Situation des Unternehmens unter Druck sind, aber sich dann wieder erholen. Die Trading-Ansätze sind zurzeit ein bisschen flat. So richtig Loss-Making ist keine Industrie. Was wir sehen, was zurzeit Nachfrage ein bisschen mehr generiert, sind rohstoffgetriebene Hedgefonds, also die in Bereichen der Future auf unterschiedliche Rohstoffe handeln. Und was weiterhin hohe Nachfrage hat, sind Strategien, die relativ marktunabhängig sind, wo sogenannte Pair-Trades aufgesetzt werden, Arbitrage-Möglichkeiten, in denen, ich will das Wort risikolos nicht stressen, weil risikolos ist gar nichts in dem, was wir tun, nur die Risikoeinschätzung und die Risikoskalierung für jeden Appetit. Aber diese risikoloseren Arbitrage-Situationen, die dann auch mit geringeren Erwartungswerten der Performance einhergehen, auch die haben weiterhin eine hohe Nachfrage. Ob das jetzt in der Natur ist, dass die Aktienmärkte stark gestiegen sind, Bewertungen sich verschieben und deswegen so eine relativen Trades performen können, aber das sind so die Entwicklungen. In 25 hineingeschaut, glauben wir persönlich, dass es sich weiterhin in der liquideren Ecke der Hedgefonds-Strategie bewegen wird. Wer illiquide gehen will, der geht in Richtung Private Markets, Private Equity, Buyout etc. Also wir sehen die Nachfrage, das mag auch ein deutsches Phänomen sein, wenn wir unsere Mandate betreuen, dann ist es schon in den liquiden Hedgefonds-Strategien, die man innerhalb von 4 Wochen 3 Monaten spätestens wieder liquidieren kann. Was für uns liquide ist nicht das tägliche Handeln, sondern in der Hedgefonds-Welt hat man meistens monatliche Liquiditäten.
24. September, ich darf es nochmal wiederholen, der 13. Ferry Hedge for Investment Tag. Wie findet man sie? Einfach über Google beispielsweise Ferry und Hedgefonds Tag eingeben.
Als wenn wir es abgesprochen hätten, genau so ist es. Es ist wirklich so, dass wir uns da natürlich auch in den Suchmechanismen versuchen zu optimieren und ganz stumpf Ferry Hedgefonds-Tag und schon müsste die Landingpage für den Hedgefonds-Tag, wo man sich entsprechend anmelden kann, auftauchen.
Wir packen natürlich gerne auch nochmal den Link in unsere Shownotes, sodass es noch einfacher wird. Und wer dann die Übung hat, der kann ja auch schon den 14. Ferry Hedgefonds-Tag einplanen im nächsten Jahr. Ich bin mir relativ sicher, dass der kommen wird. Außer Sie dementieren es jetzt hart.
Nein, sollte bei mir persönlich oder in der Struktur unseres Herangehens. Und der alternative Bereich, wie jeder weiß, ist gerade für unser Haus enorm wichtig und ist mittlerweile 30% unserer AUM, die wir verwalten für Kunden. Sollte es auch einen 14. geben.
Davon gehe auch ich aus. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich wünsche eine sehr erfolgreiche Veranstaltung und natürlich eine gute risikoadjustierte Rendite. Vielen Dank, Herr Stare.
Vielen Dank, Herr Lehmann.